darf ich sie nicht wieder hergeben.« Er dachte an Sigrin, den Schiffsbauer, einen fetten, dummen Kerl mit flachsblondem Haar, und schüttelte den Kopf. »Was für eine Verschwendung! Tragisch!« Und schon hatten sie die große Außenmauer von Pike erreicht. Das Tor stand offen. Theon gab Smiler die Sporen und ritt im raschen Trab hindurch. Die Hunde stimmten ein wildes Gebell an, als er Eskret aus dem Sattel half. Mehrere stürmten mit wedelndem Schwanz auf sie zu, sie schossen an ihm vorbei und hätten seine Begleiterin fast umgeworfen, sprangen an ihr hoch und leckten ihr die Hände. »Weg!« brüllte Theon und trat vergeblich nach einer großen braunen Hündin, aber Eskret lachte nur und rang spielerisch mit den Tieren. Ein Stallbursche rannte den Hunden hinterher. »Nimm das Pferd«, befahl Theon, »und schaff diese verfluchten Viecher fort.« Der Mann zollte ihm keinerlei Beachtung. Auf seinem Gesicht zeigte sich ein breites Lächeln.
»Lady Asha, ihr seid zurück?«
»Seit gestern Abend«, antwortete sie. »Ich bin mit Lord Goodbrother von Red Week gekommen und habe die Nacht im Gasthaus verbracht. Mein kleiner Bruder war so freundlich, mich auf seinem Pferd von Lordsport mitzunehmen.« Sie küsste einen der Hunde auf die Nase und grinste Theon an. Der stand mit offenem Mund da und starrte sie an.
»Asha? Nein, das kann nicht Asha sein.«
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass es in seinem Kopf zwei Aschas gab. Die eine war das kleine Mädchen, das er in seiner Kindheit gekannt hatte, von der anderen hatte er nur eine vage Vorstellung, in der sie ihrer Mutter glich. Keine der beiden hatte jedoch Ähnlichkeit mit dieser...
»Die Pickel sind verschwunden, als ich Brüste bekam«, erklärte sie, während sie sich mit einem Hund balgte. »Aber den Geierschnabel habe ich noch immer.«
Theon fand endlich seine Stimme wieder.
»Warum hast du mir das nicht gesagt?«
Asha ließ den Hund los und richtete sich auf.
»Ich wollte zuerst sehen, wer du bist, und das habe ich gesehen.«
Sie verneigte sich spöttisch vor ihm.
»Und nun, kleiner Bruder, entschuldige mich bitte. Ich muss baden und mich für das Fest umkleiden. Ich frage mich, ob ich das Kettenhemd wohl noch habe, das ich immer über meiner Lederunterwäsche trage.«
Sie grinste ihn boshaft an und überquerte die Brücke mit diesem Gang, der ihm so gut gefallen hatte, halb schlendernd, halb wiegend. Als er sich umdrehte, feixte Vex ihn an. Er versetzte dem Jungen eine kräftige Maulschelle.
»Das ist für deine Schadenfreude!«
Und eine zweite, härtere Ohrfeige folgte. »Und das dafür, dass du mich nicht gewarnt hast. Nächstes Mal lässt du dir eine Zunge wachsen.« Seine Gemächer im Gästeturm waren ihm nie zuvor so kalt vorgekommen, obwohl die Kohlenpfannen brannten. Theon schleuderte seine Stiefel durch den Raum, ließ den Mantel zu Boden fallen, schenkte sich einen Becher Wein ein und erinnerte sich an das schlaksige Mädchen mit krummen Beinen und Pickeln.
»Sie hat meine Hose aufgeschnürt«, ging es ihm wütend durch den Sinn. »Und sie hat gesagt, oh Götter, und ich habe gesagt...«
Er stöhnte. Einen größeren Narren hätte er kaum aus sich machen können.
»Nein, sie war es, die mich zum Narren gemacht hat. Diese gemeine Hure muss sich die ganze Zeit köstlich amüsiert haben. Und wie sie mir dauernd zwischen die Beine gegriffen hat...«
Er nahm seinen Wein, setzte sich auf die Fensterbank und blickte hinaus aufs Meer, derweil draußen die Sonne unterging.
»Hier gibt es keinen Platz für mich«,
überlegte er sich.
»Und Asha ist der Grund dafür. Mögen die anderen sie holen.«
Das Wasser unten wandelte sich von grün zu grau zu schwarz. Dann hörte er von ferne Musik, und er wusste, dass er sich jetzt für das Fest umziehen musste. Er wählte einfache Stiefel und ein noch einfacheres Gewand in düsteren Grau- und Schwarztönen, um seiner Stimmung Ausdruck zu verleihen, kein Schmuck. Schließlich hatte er nichts mit Eisen erkauft.
»Ich hätte diesem Wildling, den ich getötet habe, um Bran Stark zu retten, etwas abnehmen können, aber er hatte nichts Wertvolles bei sich. Das ist mein verfluchtes Schicksal, ich töte die Armen.«
Die lange, rauchgefüllte Halle war von den Lords und Kapitänen seines Vaters bevölkert, als er eintrat. Insgesamt hatten sich fast 400 versammelt. Dekmar Spaltkin
war noch nicht mit den Stonehouses und Drums von Old Week zurückgekehrt, doch der Rest von ihnen war erschienen. Harlows von Harlow, Black Tides von Black Tide, Spars, Merlins und Good Brothers von Great Week, Salt Cliffs und Sandalys von Salt Cliff und Bodleys und Winches von der anderen Seite Pikes. Die Hörigen schenkten Bier aus und Fiedeln und Trommeln sorgten für Musik. Drei kräftige Männer führten den Fingertanz auf, wobei sie Äxte mit kurzem Griff nacheinander schleuderten. Der Trick bestand darin, die Axt zu fangen oder darüber zu springen, ohne aus dem Takt zu kommen. Fingertanz hieß dieser Reigen, weil er gewöhnlich dann endete, wenn einer der Tänzer einen davon verlor, oder zwei, oder fünf. Weder die Tanzenden noch die Trinkenden schenkten Theon große Beachtung, als er sich zum Podest begab. Lord Balon saß auf dem Meersteinstuhl, der aus einem riesigen Block glatten schwarzen Felssteins gemeißelt war und die Form eines großen Kraken besaß. Der Legende zufolge hatten die ersten Menschen ihn bei ihrer Ankunft auf den Iron Islands an der Küste von Old Week gefunden. Zur Linken seines Vaters hatten Theons Onkel Platz genommen. Asha hatte man zur Rechten seines Vaters gesetzt, auf den Ehrenplatz.
»Du kommst spät, Theon«, bemerkte Lord Balon.
»Ich bitte um Verzeihung.« Theon setzte sich auf den Stuhl neben Asha. Er beugte sich zu ihr hinüber und zischte ihr ins Ohr, »Du sitzt auf meinem Platz.« Sie wandte sich ihm mit unschuldigem Blick zu.
»Bruder, du irrst dich. Dein Platz ist in Winterfell.«
Ihr Lächeln traf ihn tief.
»Und wo sind deine hübschen Kleider? Mir wurde gesagt, du trügest Samt und Seide.«
Sie selbst